Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich freue mich, heute Morgen wieder hier stehen zu dürfen und mit euch ein Thema zu betrachten, das mir auch ein Herzensanliegen ist. Ich muss zugeben, es ist inspiriert durch die Predigt eines Kollegen. Martin Pröbsler hatte vor einigen Monaten hier über die Liebe unter Brüdern gesprochen. Jetzt hatte ich vor einigen Wochen noch über die Frage gesprochen, was eine Ehe stark macht, und was heute kommt, ist eine Art Nachtrag. Eine Art Nachtrag zu dem, was ich dort zuletzt mit euch durchdacht habe. Es geht um ein bisschen längerer Titel. Und er verrät auch schon gleich, dass wir heute etwas Historisches vor uns haben. Der heilige Kuss als Christ zwischen viktorianischem Erbe und sexueller Revolution. Es wird nicht um eine Vorlesung gehen, aber wir werden heute ein bisschen in die Geschichte eintauchen, um zu verstehen, warum wir so ticken, wie wir ticken im zwischenmenschlichen Bereich. Und da müssen wir einfach mal wenigstens ein bisschen mehr als 100 Jahre zurückgehen. Und dann werden wir uns ansehen, was das mit uns macht und was uns die Bibel sagt, wie wir miteinander umgehen sollten. Reisen wir ein Stück zurück. England, Ende 19. Jahrhundert. Im Daily Telegraph schreibt ein Autor: Damenstrumpfhosen dürfen nicht zu weit vorangetrieben und nicht zu sehr ausgedehnt werden. Das hat für einen großen Aufschrei gesorgt. Nicht nur, weil der Satz so nicht wirklich Sinn ergibt, sondern weil hier die Rede war von Damenstrumpfhosen. Jetzt muss man wissen, im Englischen heißt das Women's Tights. Gemeint war Women's Rights. Es ist einfach ein R weggefallen und versehentlich hat man auf das T getippt und damit wurden es Damenstrumpfhosen statt Frauenrechte. Die Reaktion erwarte ich heute im 21. Jahrhundert. Wir lächeln darüber. Wenn wir das sehen würden in einer Zeitung, würden wir vermutlich sofort wissen, der falsche Buchstabe kann mal vorkommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Zeitung lest. Mir fallen immer Fehler auf. Es gibt immer wieder Tippfehler, selbst bei den großen Zeitungen. Und man nimmt sie stillschweigend zur Kenntnis, man weiß ja, was gemeint ist. Hier war das nicht so. Das war so schlimm, das war so peinlich, das war so empörend, über Damenstrumpfhosen zu reden in der Öffentlichkeit, dass bei dieser Zeitung, dem Daily Telegraph in London, ein Chefkorrektor eingestellt wurde, damit sich so etwas nie wieder wiederholen könnte. Es ging nicht um den Tippfehler, sowas kommt vor, sondern dass hier von Damenstrumpfhosen die Rede war. Ist für uns heute unvorstellbar, aber wir lebten damals in einer Zeit, nicht nur in England, das haben wir überhaupt in westlichen Kulturen in Europa und wir haben das auch in den USA, zumindest in Neuengland, wo man sehr stark viktorianisch englisch geprägt war. Man sprach über nichts Körperliches. Füße, Knöchel oder sogar Knie und ganze Beine waren so anrüchig, ich dürfte nicht hier vorne stehen und das auch nur in den Mund nehmen, egal in welchem Zusammenhang. Man hat darüber nicht gesprochen. Und das muss man einfach wissen, um zu verstehen, warum wir auch heute noch manches Mal vielleicht bei der ein oder anderen, was mit Nähe zu tun hat, mit Körperlichkeit zu tun hat, kompliziert sind. Ich drück's mal vorsichtig aus. Das ist unser Erbe. Das ist erst etwas mehr als 100 Jahre her. Schauen wir uns noch ein bisschen was an, wie das damals aussah, wie man tickte. Wenn ich von dem viktorianischen Erbe spreche, von der viktorianischen Epoche, dann geht dieser Begriff zurück auf Königin Victoria von England, die sehr lange lebte und regierte, 1837 bis 1901. Jetzt hat sie eigentlich gar nicht so sehr die Moralvorstellungen geprägt, aber es war einfach die Zeit, in der sie regierte und politisch prägte, in der man diese moralischen Vorstellungen hatte, über die ich jetzt mit euch nachdenken möchte. Es ist nämlich der Fall, dass diese Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts sage und schreibe bis in die 1950er Jahre geblieben sind. Und dass wir sie sogar heute noch, 1950er Jahre wäre die Generation von meiner Großmutter, dass wir das heute sogar noch ein wenig zumindest atmen, den Geist der damaligen Zeit. Es ist eine Zeit, die zum Beispiel in den Büchern und Filmen von Jane Austen schön dargestellt wird. Jane Austen lebte zwar etwas früher, aber die Filme, diese Bücher stellen die Art des Umgangs nicht nur zu Hofe, sondern überhaupt in der gehobenen Gesellschaft sehr gut dar. Und das war nun mal die Gesellschaft, die die allgemeine Moral, den Umgang miteinander ganz stark geprägt hat. Es ist eine Zeit, in der man sehr steif ist, sehr formell, sehr streng, geprägt von vielen Tabus. Eben auch Tabus dessen, wie nah man sich kommen darf oder worüber man überhaupt sprechen darf. Alles, was mit dem Körper und mit Zärtlichkeit zu tun hat, alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist grundsätzlich ein riesiges Tabu. Darüber wird nicht gesprochen. Höchstens Frauen mit Frauen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, oder Männer mit Männern. Aber niemals, wenn das andere Gespräch oder die Kinder mit anwesend sind. Was wir in der Zeit auf der anderen Seite sehen, und ich werde euch in Kürze noch ein paar Zahlen vorlegen, ist, dass wir auf der anderen Seite eine starke, eine ausufernde, man spricht sogar von einer Epidemie der Prostitution, dass wir das vorfinden. Und dass pornografische Literatur in dieser Zeit sehr, sehr stark auf dem Vormarsch ist. Man bekämpft sie und doch hat sie fast jeder daheim irgendwo im Bücherregal versteckt. Man hat so große Angst vor Nähe, die Lust erzeugen könnte, dass man sie meidet, die Nähe meidet, soweit es nur geht. Man sagt, alles, was zu viel Nähe und Zärtlichkeit ist, vor allem was in Richtung Lust und Sexualität geht, mindert die Lebenskraft. Die Lust alleine schon. Erst recht, wenn es dann um Sexualität geht. Die Folgen sind Schmerzen, Auszehrung, Entkräftung, Epilepsie, Wahnsinn und Tod. Manche Mediziner schreiben sogar, wenn man dem anderen Geschlecht zu nahe kommt und Lust empfindet, man kann an der Lust sterben, wenn das zu oft passiert. Frauen werden in dieser Zeit grundsätzlich für frigide gehalten, für uns heute kein so geläufiger Begriff mehr, in der damaligen Zeit sehr geläufig. Frigide bedeutet unempfindlich, unempfindlich was Zärtlichkeiten, was Gefühle, was Lust angeht. Bei den Männern war das anders, da war schon klar, Männer brauchen auch Nähe, zumindest Sexualität, aber dafür gab es dann Mätressen oder Prostituierte. Nur in der Ehe musste man alles sauber halten. Die Ehe diente einem Zweck und das war die Zeugung legitimer Nachkommenschaft. Aber nicht Liebe oder Nähe, Geborgenheit. Dafür war die Ehe nicht gedacht, sondern für die Zeugung legitimer Nachkommenschaft. In der damaligen Zeit sagte man sogar in der Ehe, man solle sich niemals nackt sehen. Kinder zeugt man, wenn das Licht aus ist oder soweit es geht bekleidet. Ein Kuss galt als unanständig. Erst recht, wenn jemand in der Nähe war und das sehen könnte. Sogar das Tätscheln von Kindern. Habt ihr gesehen, wie die Kinder das eben bei der Kindergeschichte gemacht haben? Ich habe einige beobachtet. Die sitzen Haut an Haut, eng an eng zusammen. Die tätscheln sich, fahren sich durch das Haar, legen die Hand auf die Schulter, streicheln über die Hand, einfach so, ganz selbstverständlich. Weil es für uns als Menschen eigentlich natürlich ist. Eine gut gesittete Familie hat die Kinder nicht getätschelt. Wisst ihr warum? Weil es die Kinder verweichlichen würde, weil sie schwach würden. Solche Kinder reichen im Leben nichts. Das war die Überzeugung. Also hat man es ja ferngehalten. Man hat sogar bei höher situierten Familien darauf geachtet, dass die Kinder nicht von der eigenen Mutter großgezogen wurden, sondern von einer Amme, die sich kümmert, damit die Bindung nicht zu stark ist, damit das Kind möglichst stark wird. So dachte man damals. Umarmen oder Handhalten, womöglich sogar in der Öffentlichkeit beim Spazierengehen, waren Tabus. Es galt als schwach, als peinlich, als unangemessen. Und jemand sagte einmal, der anständige Mann muss vergessen, dass er einen Körper hat. Die anständige Frau sollte erst gar nicht wissen, dass sie einen besitzt. Ich wiederhole das nochmal. Der anständige Mann muss vergessen, dass er einen Körper hat und die anständige Frau soll erst gar nicht wissen, dass sie einen besitzt. Etwas mehr als 100 Jahre ist das jetzt her. Und dazwischen liegen kulturgeschichtlich Welten. Es ist so viel passiert, dass wir heute, wenn wir so etwas hören, gar nicht glauben können, dass es jemals so war. Und tatsächlich, wenn wir etwas weiter zurückgehen in der Geschichte, merken wir, vor dem 19. Jahrhundert sah die Welt auch noch ganz anders aus. In der Antike beispielsweise, vielleicht habt ihr schon mal antike römische Ausgrabungsstätten besucht und habt euch gewundert, wie groß die Latrinen sein können. Standet ihr mal in einer Latrine, in einer mittelgroßen Stadt? Da gab es dann Räumlichkeiten für 20 Männer oder 20 Frauen auf einmal in einem Raum. Das war nicht peinlich, das war nicht anstößig, man ging halt aufs Klo, das gehörte dazu. Undenkbar im 19. Jahrhundert. Über sowas, man konnte nicht mal sagen, dass man auf Toilette muss. Wenn wir etwas weitergehen von der Antike ins Mittelalter und fragen uns, wie sah das denn dort aus mit den alltäglichen körperlichen Bedürfnissen? Man badete nackt in Flüssen oder Bächen. Es gab Badehäuser, in die beiderlei Geschlechts gegangen sind, Wannen von Größe für 2 Personen bis die größten, die man noch aus der Zeit kennt oder die beschrieben werden, 15 Personen in einer Wanne, beiderlei Geschlechts. Man traf sich dort, um miteinander Spiele zu spielen, miteinander zu reden und auch zu essen und zu musizieren. Bäderkultur im Mittelalter. Im 19. Jahrhundert ging das Pendel in die Gegenrichtung und wir sehen, dass es so weit kommt, dass man beim Anblick eines Knöchels kollabieren kann. Ich las da einen Bericht aus einem Mädcheninternat. Man hat natürlich auch strikt getrennt, dass man nicht zu sehr dem anderen Geschlecht ausgesetzt ist. Eine junge Dame in einem Mädcheninternat, Teenager, berichtet von einem Ohnmachtsanfall, weil die Hose des Lehrers, natürlich haben Männer unterrichtet, die Hose des Lehrers über den Knöchel hochgerutscht ist. Und sie sah den entblößten Knöchel dieses Lehrers. Und dabei ist sie ohnmächtig geworden. Diese viktorianische Prüderie, dieses Ausblenden von allem Körperlichen, auch die Unmöglichkeit, über vielleicht gewisse Dinge einfach zu sprechen. Und da rede ich noch gar nicht von Aufklärung, wo kommen die Kinder her, sondern einfach emotionales Wohlergehen. Mal den Arm auf die Schulter zu legen, einen Kuss zu geben, durch die Haare zu fahren. All diese Dinge, die nicht möglich gewesen sind in der Zeit, auch in der Familie nicht möglich waren, höchstens hinter verschlossenen Türen, wenn man sich denn wirklich geliebt hat als Ehepaar. Diese Dinge führten zu großen psychisch-emotionalen Problemen bei Kindern und bei Ehepartnern. In der Familie sehen wir in dieser Zeit viel beschrieben in verschiedenen Tagebüchern. Kälte, Distanz, Härte, keine Zuneigung. Und was die Ehe angeht, Distanz und Verachtung. Der Mann verachtet seine Frau aufgrund ihrer Gefühllosigkeit, der Frigidität, keine Nähe, keine Zärtlichkeit und die Frau den Mann für seine Unbeherrschtheit. Und diese Unbeherrschtheit und dieses Unwohlfühlen zu Hause, dieses keine Nähe bekommen, nicht auftanken können emotional, das führte dann zu folgenden Zahlen. Nur kurz, damit wir wissen, welche Richtung sich die Gesellschaft damals entwickelte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, ich habe hier Zahlen aus dem Jahr 1880. Ist ja wunderbar, statistisch alles zu finden heute. London und Paris, die beiden Städte, die Kultur, Mode, gesellschaftliche Normen in der Zeit vorgeben. Wir haben in London 4,8 Millionen Einwohner im Jahr 1880, die mit Abstand größte Stadt Europas, ja der ganzen Welt. Die Leitkultur auch für die damalige Welt. 4,8 Millionen Einwohner, 120.000 Prostituierte. Wenn man das runterrechnet, ist das eine Prostituierte auf 40 Einwohner, das wäre eine auf 20 Männer. In Paris ist die Quote noch etwas dramatischer. 2,3 Millionen Einwohner, 1880. Eine Prostituierte kommt auf 20 Einwohner, das heißt auf 10 Männer. Man spricht in der Zeit von einer Epidemie, was dieses Thema angeht. Weil daheim gesellschaftlich gefordert Gefühlskälte herrschte. Und die Männer geflüchtet sind, so beschreiben sie das, um aufzutanken. Da ging es nicht einfach um Sexualität. Da ging es um Emotionen, da ging es um, da kann ich mal sein, wie ich bin, da kann ich reden, da kann ich Nähe erfahren und zulassen. Das hat sich dramatisch geändert mit dem Ersten Weltkrieg. Dann kommt ein Bruch in diese Epoche, aber es ist nur eine leichte Öffnung. Bis in 1950er Jahre haben wir diese gesellschaftlichen Tabus, dieses Denken und diese Haltung im Umgang noch weitgehend. Aber es geschieht eine Öffnung. Ab dem Ersten Weltkrieg sehen wir, dass Küssen in der Öffentlichkeit bei Ehepaaren möglich wird. Nicht jedem gefällt das, aber inzwischen geht das immer besser. Was auch geht, ist, etwas Haut zu zeigen. Jetzt kann man sogar an einem Badesee oder an einem Fluss mit einem Badeanzug baden und man sieht die Beine dabei. Das ging vorher nicht. Freude am Körper, auch Lustempfinden gilt jetzt immer mehr als legitim, als natürlich, auch wenn es noch ganz stark reglementiert ist. Wir sehen einen Wandel vor allem bei den Damen, bei den Frauen. Make-up wird jetzt immer mehr verwendet. Immer mehr Frauen färben ihre Haare und achten darauf, dass sie schlank sind und möglichst attraktiv für das andere Geschlecht. Im 19. Jahrhundert drückte man das vor allem über die Kleidung aus. Jetzt geht es mehr um den Körper, der schön erhalten wird. Da sehen wir einen gedanklichen, einen Wertewandel. Was wir leider auch sehen ist, dass voreheliche Beziehungen zunehmen und was die Statistiken uns sagen, ist, auch die Abtreibungen nehmen zu. Also hier sehen wir, dass diese Öffnung leider auch dazu führt, dass es zu weit geht bei einigen. Und ab den 1950er und 60er Jahren haben wir dann einen ganz dramatischen Wandel. Manche, die hier sitzen, haben das noch miterlebt. In den 1960er Jahren reden wir von der sogenannten sexuellen Revolution, ausgelöst durch einen Biologen. Vermutlich habt ihr schon mal gehört oder manche von euch gehört von einem Mann namens Alfred Kinsey. Er lebte von 1854 bis 1956 und kurz vor seinem Tod hat er zwei große Bücher herausgebracht, die diesen Wertewandel, der unsere Kultur bis heute bestimmt, ausgelöst hat. Es gab 1948 das erste große Buch von ihm über die Sexualität der Männer. Und 1953 über die Sexualität der Frauen. Der Mann war Biologe und hat an Gallwespen geforscht. Wie kommt er jetzt dazu? Er wurde von seinen Studenten gebeten, einen Ehevorbereitungskurs zu halten. Und er wollte sich informieren, denn das ist nicht sein Fachgebiet, aber er wollte dieser Bitte gerne nachkommen. Und er schaut nach, möchte gerne Literatur haben, um den Kurs gut vorzubereiten, stellt fest, die menschliche Sexualität ist praktisch unerforscht. Zu den Tieren, alles Mögliche weiß man, aber die Menschen, da hat sich keiner herangetraut. Das hängt noch mit diesen Tabus zusammen. Und so hat er sich gesagt, ich mach das. Und so gilt er bis heute als der Vater der Sexualforschung. Das, was er damals herausgebracht hat, diese beiden Berichte, Kinsey Reports heißen sie, hatten die Wirkung einer Atombombe. Auf der Schlagzeile des Time Magazine im August 1853 war das so abgebildet, die Wirkung einer Atombombe. Und hat dazu geführt, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre sich die Werte derart dramatisch gewandelt haben, dass wir in den 60ern bei dem ankommen, was als freie Liebe bezeichnet wird. Das Pendel ist jetzt wieder in die ganz andere Richtung geschwungen. Eine Richtung, die wir einfach als unmoralisch bezeichnen müssen. Dazu kommt dann auch noch 1960 die Erfindung oder die Zulassung der Antibabypille. Hier in Europa 1961 und damit die Möglichkeit, die Zügel schießen zu lassen, zügellos zu leben. Die Resultate davon, mit denen haben wir bis heute zu tun. Was aber dann auch passiert ist, und das betrifft uns als Christen auch seit der Zeit immer stärker, die Sexualität, das Miteinander, die Zärtlichkeit, die immer mehr Thema ist in der Mitte der Gesellschaft, stellt uns vor die Frage, was ist für uns angemessen? Auch vor manche Herausforderungen, die es noch in biblischer Zeit so gar nicht gab. Kleine Anekdote. Eine meiner ersten Predigten, die ich hier mal erlebt hatte, bin frisch hierher gezogen nach Bogenhofen, saß da oben auf der Empore und sehe ein paar Theologiestudenten, die Arm in Arm da sitzen. Einer sogar hat dem anderen die Schulter massiert. Mein erster Gedanke war, dürfen die das denn? Kennt ihr solche Gedanken? Wenn Frauen das machen würden, würde ich das gar nicht so denken. Aber Männer, Arm in Arm. Einer, der den anderen die Schulter massiert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Meine Eltern haben mich so nicht erzogen, dass da daran irgendwas verkehrt wäre. Aber das ist so die Werte, die Kultur einfach, die man atmet, dass sofort der Gedanke da ist, ist da vielleicht mehr als nur ein unschuldiger Körperkontakt. Wenn ich zurückdenke an meine Zeit als Fußballer, ich habe viele Jahre im Verein gespielt, das war der Moment, wenn man dann mal ein Tor geschossen hat, irgendwas gefeiert hat, eine gute Aktion, ja, da lag man sich in den Armen. Da hat man sich auf die Schulter geklopft. Aber abseits dessen, zumindest unter Männern, Körperkontakt wird so schnell in die homoerotische Ecke gestellt, dass man sich gar nicht wagt, auch jemandem, denen es schlecht geht, vielleicht einfach mal zu umarmen. Ich oute mich da, ich bin da ganz offen. Ich musste lernen, das zu tun. Ich musste lernen, einfach mal die Hand auf die Schulter zu legen. Weil man vielleicht Sorge hat, dass es nach außen falsch wirkt, falsch wahrgenommen wird. seit wir in unserer Gesellschaft immer stärker diese ganze homosexuelle oder LGBTQ, darf ich das sagen, Propaganda haben, dass so viel darüber geredet wird, dass wir so sehr in diese Richtung auch getrimmt werden, in den Medien, in jedem Film, in den Serien, in den Büchern, die erscheinen, in so vielen Themen, die man so zwischenmenschlich miteinander bespricht, dass das immer wieder aufkommt, habe ich auch bei mir einen Wandel festgestellt in der Betrachtung von Frauen, die nah beieinander gehen. Wenn ich früher Frauen gesehen habe, Hand in Hand, habe ich mich gefreut, dass sie so gute Freundinnen sind. Grundsätzlich freue ich mich immer noch, aber wenn ich das heute sehe, frage ich mich, ob da nicht mehr ist. Das zeigt, wie stark Vorgänge in der Gesellschaft auf unsere Wahrnehmung sich auswirken. Und dass das bedeuten kann, dass wir gehemmt sind im Umgang miteinander, wo es aber vielleicht wichtig wäre, sich mal nahe zu kommen. Ich habe in der Gemeinde gelernt, dass auch Männer sich umarmen können. Weil es in meiner Jugendgruppe damals normal war, und ich bin dankbar dafür, sich beim Begrüßen, beim Verabschieden zu umarmen. In der Schule mit meinen besten Freunden war nicht mehr als ein distanziertes 1 Meter Abstand. Hi, hallo. Mehr ging da nicht. Niemals Berührung. Das ist doch das viktorianische Erbe, in dem wir durchaus leiden. Auf der anderen Seite das Erbe der sexuellen Revolution. Bloß nicht zu weit gehen, auch den bösen Schein meiden. Und nicht zuletzt auch ein katholisches Erbe, was es uns als Christen manchmal schwer macht, weil alles, was mit Emotionalität, mit Zärtlichkeit, was in Richtung Lust auch gehen könnte, als Laster, als Sünde verstanden wird. Was wir aber in uns spüren in der Gesellschaft ist die große Zerrissenheit, in der wir deshalb leben. Weil wir als Menschen einfach anders geschaffen sind. Und das sieht man so schön bei den Kindern. Vielleicht habt ihr sie auch gerade so beobachtet wie ich. Wenn heute nicht, dann macht es das nächste Mal. Wenn wir als Erwachsene uns irgendwo hinsetzen, das sieht man auch jetzt sehr gut, man sitzt mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Der gebietet die Höflichkeit, man möchte nicht zu nah sein. Vielleicht möchte der andere nicht, dass ich ihm so nahe komme. Bei Kindern gibt es das gar nicht. Wenn jemand, Vater, Mutter sagt, du geh doch gerade mal zum Beispiel zum David, der guckt jetzt gerade mal nach dir. Das Kind wird sich nicht 30 Zentimeter entfernt von ihm setzen, oder? Je nach Alter. Ein Kind, das sich nicht zu sehr selbst reflektiert, sagen wir mal so Kindergarten- und Volksschulalter, sondern das einfach ganz natürlich frei heraus auf Menschen zugeht, bevor es diese verschiedenen gesellschaftlichen Normen internalisiert hat, würde sich beim David auf den Schoß setzen oder wenigstens ganz nah an sein Bein, weil der ist jetzt zuständig für mich. Zu dem gehöre ich jetzt. Das ist ganz normal. Und das sind die Momente, das muss uns einfach bewusst sein, denen wir auftanken. Das sind die Momente, die Kinder eben nicht schwach machen, sondern stark machen. Das sind die Momente, in denen wir etwas für unsere Psyche tun und nicht nur für die Psyche. Man sieht es, wenn Menschen isoliert werden. Ihr habt sicherlich alle schon mal von Isolationshaft gehört, oder? Manche nennen das heute nicht mehr Isolationshaft, sondern Folterhaft, was durchaus richtig ist, aufgrund der Auswirkungen, die das auf den Menschen hat. Egal wie stark ein Mensch vorher ist, wenn er ganz isoliert ist, hat das dramatische Auswirkungen, und zwar nicht nur emotional, wie man meinen könnte. Die Auswirkungen einer solchen Haft sind, der Hormonhaushalt gerät komplett durcheinander. Die Funktionen der verschiedensten Organe werden geschädigt. Bei Frauen zum Beispiel bleibt die Menstruation aus, ohne Schwangerschaft, unabhängig vom Alter, trotz guter Ernährungssituation. Die anderen übrigen Organe des Körpers können ihre Funktion, ihre Tätigkeit nicht mehr ordentlich durchführen. Was bedeutet, verschiedene Symptome treten plötzlich auf. Die häufigsten sind Heißhunger, obwohl man gegessen hat. Kein Durstgefühl mehr, obwohl man lange nicht getrunken hat. Starke Hitze zu empfinden, obwohl es kühl ist. Stark zu frieren, obwohl es warm ist. Die kognitive Leistungsfähigkeit wird so stark beeinträchtigt, dass man nicht mehr richtig lesen kann, nicht mehr richtig sprechen kann, dass man Gesprochenes nicht mehr versteht. Die Selbstwahrnehmung, das eigene Körpergefühl wird so sehr gestört, dass man nicht mehr spürt, ob man vielleicht irgendwo gegenstößt. Schmerzen werden nicht mehr richtig wahrgenommen. Man spürt unter Umständen gewisse Extremitäten gar nicht mehr. Die Füße, die Zehen oder wenn vielleicht ein Wurm über die Hand laufen sollte. Es wird nicht mehr wahrgenommen auf einmal. Und das, was man hier erlebt in Isolationshaft, bleibt bei vielen ein Leben lang erhalten. Das zeigt uns, wie extrem die Schäden sind, wenn wir keinen Kontakt zu Mitmenschen haben. Das ist das extremste Beispiel. Inzwischen weiß man, es geht nicht nur darum, dass man keine äußeren Reize hat, also kein Mensch, mit dem man reden kann oder kein Fernseher, wo man andere Menschen sieht. Es geht auch um den Körperkontakt. Es geht um die bewusste, zugelassene Nähe. Ich habe einen Artikel gelesen auf NTV am 19. November 2023, also jetzt gerade erst kürzlich erschienen. Die Überschrift war: So schädlich wie 15 Zigaretten. Eine globale Einsamkeitswelle plagt junge Menschen. Ich zitiere daraus: Obwohl junge Menschen per Social Media auf allen Kanälen vernetzt sind, sind sie gleichzeitig auch so einsam wie noch nie zuvor. Sie haben hunderte Follower, schreiben Dutzende Nachrichten am Tag, echte Freunde haben sie aber kaum. Woran liegt das? Einen großen Anteil haben Social Media und Smartphone-Nutzung. Sie fördern die Einsamkeit. Zwei US-Psychologen haben in einer Studie einen Zusammenhang herausgestellt. Waren Smartphone-Zugang und Internetnutzung in Schulen hoch, dann war es auch die Einsamkeit. In den 6 Jahren nach 2012 hat sich das Smartphone endgültig durchgesetzt. Vorher hatten wir noch viele Tastenhandys, ab 2012 etwa waren die erledigt. In den 6 Jahren nach 2012 sind die Zahlen demnach dramatisch angestiegen. In Europa, Lateinamerika und den englischsprachigen Ländern verdoppelten sie sich etwa. Und in den ostasiatischen Ländern stiegen sie um etwa 50%. Die Autoren empfehlen deshalb, Smartphones in Schulen zu verbieten. Ein Grund dafür liegt auf der Hand. Wenn jeder immer überall auf sein Handy schaut, werden zufällige Begegnungen seltener. Hier sieht man, wie wichtig zufällige Begegnungen sind, weil man sich zufällig über den Weg läuft, weil man jemanden da sitzen sieht, der eben nicht gerade mit dem Handy oder irgendwas anderem beschäftigt ist. Man einfach mal fragt, hey, wie geht's dir, was machst du so? Schon solche Momente sind wichtig, um Einsamkeit vorzubeugen. Wer immer am Handy klebt, vernachlässigt seine Freundschaften im echten Leben. Chats bleiben meist oberflächlich, Online-Kontakte brechen schnell ab. Einsamkeit ist viel mehr als nur ein ungutes Gefühl. Sie kann krank machen. Soziale Isolation kann so schädlich sein wie 15 Zigaretten am Tag, steht in einer aktuellen Studie. Sogar größer als die Auswirkungen von Fettleibigkeit und Bewegungsmangel. Wer einsam ist, hat demnach ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Schlaganfälle, Depressionen, Angstzustände. So schädlich wie 15 Zigaretten am Tag plus diese psychisch-mentalen Auswirkungen. Alleine das muss uns klar machen, erst recht als Adventisten, die wir uns die Gesundheitsbotschaft auf die Fahnen geschrieben haben. Uns muss bewusst sein, für die heutige Zeit wäre wohl gegenwärtige Gesundheitswahrheit, etwas gegen Einsamkeit zu tun, echte Freundschaften zu pflegen, echte Nähe zuzulassen, zu suchen, anderen zu schenken. In Großbritannien wurde dieses Thema nun für so wichtig erklärt, dass man ein Ministerium für Einsam oder gegen Einsamkeit gegründet hat. Vor 5 Jahren war das, etwas mehr, im Jahre 2018. Ein Ministerium gegen Einsamkeit. Dabei ist zu beachten, dass Einsamkeit nicht einfach Alleinsein bedeutet. Ich zitiere noch einmal aus diesem Artikel: Einsamkeit ist an der Stelle nicht nur das Gefühl, sich alleine zu fühlen, sondern keine Person zu haben, auf die man bauen kann, auf die man sich wirklich verlassen kann. Ich glaube, das ist ein Problem, das jeder von uns oder viele von uns schon mal erlebt haben. Vielleicht im Klassenraum-Setting. Man sitzt mit 20 anderen Leuten zusammen. Man ist nun wirklich nicht allein, aber man ist einsam. Weil da keiner ist, der einem wirklich nahe ist. Weil es nicht auffällt, ob ich heute krank daheim bin oder hier mit den anderen im Klassenraum. Man arbeitet vielleicht im Großraumbüro und den Kollegen fällt gar nicht auf, dass ich eine Woche eine Grippe habe. Jeder arbeitet vor sich hin. Man grüßt sich freundlich, aber keiner fragt, wie es wirklich geht. Keiner nimmt sich mal 5 Minuten und setzt sich einfach hin. Und hört sich an, was an meinem Tag gerade so los ist. Also Momente des echten Interesses, mehr als nur Hallo und Ciao. Wie ändert sich das am schnellsten? Dass man sich nicht einsam fühlt, wenn es offenbar nicht einfach nur die Präsenz anderer Menschen ist. Am einfachsten ist es durch Berührungen, einfache Umarmung, die Hand auf die Schulter legen, mal kurz aufs Bein tätscheln, natürlich beim gleichen Geschlecht. Ich denke, die Dinge sind klar. Wo man einfach zeigt, ich bin wirklich für dich da. Du bist mir so wichtig, dass ich diese gewöhnliche Distanz, die Menschen einfach zueinander haben, um einfach Respekt auch zu signalisieren, ich bin bereit, das zu durchbrechen. Ich öffne mich damit hier auch. Ich lasse ja auch selbst Verletzlichkeit zu in dem Moment, wenn ich dem anderen so nahe komme, der könnte mich ja zurückweisen. Bleibe ich immer auf diesem Sicherheitsabstand von 30 bis 50 Zentimeter, die einfach ganz typisch bei uns sind, dann kann mir nichts passieren. Menschen, die wirklich stark sind, auch keine Angst haben, vielleicht mal zurückgewiesen zu werden, die schaffen es, das auch zu überwinden. Als Christen, glaube ich, müssen wir es schaffen, das zu überwinden. Da darf man auch mal Schulter an Schulter zu sitzen. Und ich freue mich, dass ich es bei so vielen hier sehe. Ich sah kürzlich, als ich mich mit dem Thema näher auseinandersetzte, einen TED-Talk. Ich denke, viele von euch wissen, was das ist. Empfehlenswert zu verschiedensten Themen. Kurz auf den Punkt gebracht von führenden Forschern, was es Neues zu einem gewissen Thema gibt. Und da habe ich einen TED-Talk gesehen von Paul Zak, geschrieben einfach Z-A-K. Wenn das jemand gerne mal nachschauen möchte, kann ich nur empfehlen, super spannend, über das Hormon Oxytocin. Das ist bestimmt gut bekannt, aus dem Biologieunterricht oder aus so manchem vielleicht Zeitungsartikel. Es wird auch als Kuschelhormon bezeichnet, weil es beim Kuscheln freigesetzt wird. Dieses Hormon ist in seiner Wirkung so umfassend und so zielgerichtet positiv, dass man es eigentlich auch als Christenhormon bezeichnen könnte. Ich sage euch jetzt, was es bewirkt, und ihr werdet merken, warum ich glaube, dass es eigentlich ein passender Begriff dafür wäre. Dieses Hormon bewirkt, dass man sich weniger gestresst fühlt, dass man mehr Vertrauen hat. Und zwar auch Menschen gegenüber, die man überhaupt nicht kennt. Dass man bei Auseinandersetzungen milder und konstruktiver ist. Dass der soziale Umgang in der Verhaltensweise grundsätzlich freundlicher ist. Dass man sich mit mehr Leidenschaft und Engagement für seinen Mitmenschen einsetzt. Unabhängig von einem konkreten Partner, für den man sich einsetzt, hat man festgestellt, wenn man so ein Oxytocin-Spray nimmt, die Menschen werden großzügiger, freundlicher, empathischer, einfühlsamer, vertrauensseliger, ruhiger, weniger aggressiv. Und in Tierversuchen mit Mäusen hat man sogar festgestellt, dass eine bestimmte Gabe von diesem Hormon über eine längere Zeit traumatische Erinnerungen auslöscht. Dieses Hormon ist ein vertrauensbildendes Hormon, das sanft und freundlich macht. Dass all das in uns auslöst, was wir, wenn ich an Galater 5, 22, 23 denke, was wir als Frucht des Heiligen Geistes bezeichnen würden. Wie kann man diesen Spiegel Oxytocin erhöhen? Das ist die gleiche Antwort wie eben. Es ist einfach Berührungen. Aber die gute Botschaft ist, nicht nur Berührungen. Am stärksten geht es durch Berührungen. Paul Zak macht das am Ende von seiner Kurzansprache, diesem TED-Talk. Er sagt, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Er packt keine Pille aus, er packt keine Spritze aus, er verlässt die Bühne, geht zu irgendjemand Wildfremden und umarmt ihn einfach. 5 Sekunden. Jetzt könnt ihr euch alle virtuell umarmt fühlen von mir. Was würde das mit euch machen, wenn ich jetzt käme und würde euch 5 Minuten drücken? Man setzt sich und fühlt sich etwas aufgeputscht, man fühlt sich erfreut, man fühlt sich so wohlig warm ums Herz, oder? Ich hoffe zumindest, dass das auslösen würde, wenn ich euch umarmen würde. Das ist dieses Hormon. Wir leben in einer Kultur hier in Mitteleuropa, die immer noch an diesem viktorianischen Erbe zu knabbern hat, noch darunter leidet. Es gibt Kulturen auf dieser Welt, die haben eine ganz andere Geschichte. Da ist es auch für erwachsene Männer und Frauen üblich, sich beim Begrüßen lange zu drücken. Auch bei denen, die man nicht besser kennt. Oder einen Kuss auf die Wange zu geben. Da brauchen wir in Europa gar nicht weit in den Westen gehen, dann haben wir da auch eine Kultur, wo das ganz üblich ist. sich beim Begrüßen einen Kuss auf die Wange zu geben. Kulturen, denen es auch üblich ist, dass man nicht nur Kinder tätschelt, das kennen wir hier ja auch, Gott sei Dank, sondern dass man auch als langjährig verheiratetes Paar Arm in Arm über die Straße geht oder Hand in Hand. Wir haben auch Gesellschaften, die kennen das viel weniger. Und es ist auffällig, dass in diesen Gesellschaften die psychischen Probleme stärker verbreitet sind. Höhere Depressions- und Selbstmordraten neben vielen, vielen anderen gesundheitlichen Herausforderungen. Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Kinder regelmäßig knuddeln. Ich nenne das mal extra so. Da gehört viel dazu, das Tätscheln durch die Haare, das Streicheln übers Gesicht, Kuss auf die Stirn, auf den Schoß nehmen und was vorlesen, Arm um die Schulter legen. Das heißt, wenn mein Kind zu mir kommt, wenn es nicht schon so groß ist wie ich, dann wird es schwierig, ja? Dann nehme ich mein Kind auf den Schoß. Ich nehme es in den Arm. Wenn man abends auf dem Sofa sitzt oder liegt, dann beieinander und nicht mit diesem Sicherheitsabstand. Das ist praktische Gesundheitsfürsorge. Ganz besonders psychische Gesundheitsvorsorge. Und das brauchen unsere Kinder mehr als alles andere. Das bedeutet auch, für all jene unter uns, die verheiratet sind, die einen Partner haben, dann sitzt man eben nicht mit einem gewissen Abstand beieinander auf dem Sofa. Man nimmt sich in den Arm. Man ist beieinander. Man zeigt, dass man zueinander gehört. Man darf das nicht einreißen lassen. Es ist ungesund für die Beziehung, für den Körper, für den Geist. Was sagt denn die Bibel dazu? Ich kann ja viel behaupten hier, ich kann das wissenschaftlich untermauern, aber es ist natürlich in einer Predigt auch zu Recht die Erwartungshaltung, dass die Bibel etwas dazu sagt. Ich habe mir in der Bibel angesehen, mal nur das Thema Küssen. Habt ihr das mal gemacht? Wie oft das vorkommt? Oder weitere Zärtlichkeiten? Ich gehe das einfach mal schnell mit euch durch. Ihr werdet die Situation höchstwahrscheinlich auch kennen. Ich fange ganz vorne an, im Alten Testament. Isaak bittet seinen Sohn Jakob, ihn zu küssen, bevor er gesegnet wird. 1. Mose 27, 26. Laban beklagt sich bei seinem Schwiegersohn Jakob, dass er seine Töchter zum Abschied nicht mehr küssen konnte. Die Töchter sind erwachsen und verheiratet. Laban ist schon ein älterer Mann, aber er küsst seine Töchter. 1. Mose 31. Joab grüßt Amasa mit einem Griff nach seinem Bart, zieht ihn zu sich, um ihn zu küssen. Zwei erwachsene Männer, gestandene Männer, die im Krieg aneinander geraten sind und der eine wird den anderen jetzt gleich töten mit einem Messer in die Seite. Aber sie begrüßen sich mit dem Griff zum Bart und einem Kuss auf die Wange. Vielleicht auf den Mund, das wissen wir nicht. Es gibt auch heute Kulturen, da küsst man sich auch unter Männern auf den Mund, wo bei uns einfach ein Handshake gegeben wäre. Wird nicht genauer beschrieben, aber hier ist es gegeben. Und so, weil es so üblich war, konnte er seinem Feind so nahe kommen, dass er ihm dann den Dolch in die Seite rammen kann. Das wäre in 2. Samuel 20, Vers 9. Als Elisa zum Propheten berufen wird von Elia, da bittet er den Propheten darum, dass er noch einmal zurück zu seinen Eltern darf, um sie zu küssen. 1. Könige 19. Und im Hohen Lied erfahren wir, Hohen Lied 8, Vers 1, dass es üblich war, seine Geschwister auch in der Öffentlichkeit auf der Straße zu küssen. Das war nicht unanständig. Brüder und Schwestern durften sich küssen in der Öffentlichkeit. Und im Neuen Testament sieht es nicht anders aus. Da haben wir auch Jesus persönlich, der uns als eine Leitkultur vorgeben kann, der es zulässt, dass einer seiner Jünger, vermutlich sind es mehrere, aber von einem hören wir das, an seiner Brust liegt beim Essen. An der Brust liegen bedeutete sicherlich Jesus sehr nahe sein, vielleicht sogar auf der Brust liegen beim gemeinsamen Essen. Und der Jünger, der das durfte und das so von sich selbst beschreibt, bezeichnet sich selbst als den Jünger, den Jesus liebte. Johannes 13, 23. Was daran so bemerkenswert ist, Johannes wusste, dass er von Jesus besonders geliebt war. Warum? Vermutlich wegen dieser Nähe, die Jesus zugelassen hat. Das wird nur im Johannesevangelium berichtet. Er beschreibt es von sich selbst. Es ist ihm nicht peinlich. Er steht zu dieser Nähe und dieser Zärtlichkeit. Jesus war es offenbar auch nicht peinlich. Er hat seine Liebe gezeigt. Denken wir an David und Jonathan. Die beiden haben sich so zugetan, dass das Leid Davids so groß war, dass er einen Psalm dichtet, indem er Jonathans Tod besingt. Wir sehen in den Evangelien, Lukas 22, 47, dass die Jünger Jesus geküsst haben, wenn sie zu ihm kamen, um ihn zu begrüßen. In Lukas 7, 45, sogar Frauen durften ihm nahe kommen. Wir haben hier Maria, die ihm die Füße wäscht, sie durfte ihn anfassen und küsst. Und in dem Zusammenhang macht er seinem Gastgeber Simon einen Vorwurf und sagt, du hast mich nicht geküsst, als ich zu dir hereinkam. Und dann hören wir von Paulus gleich viermal, Römer 16, Vers 16, 1. Korinther 16, 20, 2. Korinther 13, 12 und 1. Thessalonicher 5, 26. Immer zum Briefschluss an drei Gemeinden hören wir, sie sollen sich mit heiligem Kuss grüßen. Warum sagt er ihnen das so deutlich? Offenbar war es ihm ein Anliegen, dass hier keine ungesunde Distanz aufkommt. Und Petrus macht das Gleiche. Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 14, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Wir waschen einander die Füße. Wir küssen einander die Füße nicht. Aber so wie ich das hier verstehe, bedeutet das, wir dürfen einander näher kommen. Man darf sich umarmen beim Begrüßen. Oder ein Kuss auf die Wange ist offenbar auch im Bereich des Möglichen. Was mich traurig macht, ist, dass es doch viele christliche Familien gibt, und ich kenne auch einige davon, die sich nicht mal beim Begrüßen küssen. Oder umarmen, wo man einfach nur Hallo sagt. Oder beim Verabschieden, sogar wenn es für längere Zeit ist. Vielleicht nur die Hand geben. Ich habe das beobachtet, da steigt jemand in den Bus ein und es gibt nur ein Handshake, als wäre das ein Arbeitskollege. Da muss mehr da sein. Interessant ist, dass Oxytocin, über das ich eben sprach, nicht nur bei Körperkontakt freigesetzt wird. Also das ist nicht nur der Moment bei der Berührung, bei dem ich dann auch spüre, da tut sich was, da wird Nähe gebildet. Distanz abgebaut, sondern bei jeder zugewandten Handlung. Das bedeutet, da ist vielleicht jemand, der darf mir nicht zu nahe kommen. Ist vielleicht das andere Geschlecht und wir sind Kollegen, da muss man vorsichtig sein. Ja? Davon spreche ich nicht, dass man da immer gleich so aufeinander zugehen sollte. Da ist gesunde Distanz natürlich geboten. Aber wenn man dann zugewandt miteinander spricht beispielsweise, ernsthaft fragt, hey, wie geht es dir? Freundlich lächelt, ermutigende Worte spricht, es wird Oxytocin freigesetzt. Man hat festgestellt, wenn zwei verliebte Menschen Fotos voneinander anschauen, in diesem verliebten Modus, ich freue mich dort, meine Frau, meine Freundin zu sehen, dass das Oxytocin-Level einen ganz starken Anstieg kriegen kann. Also die Emotionen, die ich mit der Person verbinde, der ich gerade nahe komme, die sind wichtig für das Auslösen, für das Ausschütten dieses Hormons. Das heißt, auch ohne jemandem zu nahe zu kommen, kann ich ihm zeigen, du bist mir wichtig. Und kann damit bei dieser Person das Gefühl auslösen, ich bin nicht allein. Da ist jemand, der kümmert sich um mich, dem bin ich wichtig. Und so tankt man wieder emotional, mental auf. Ich möchte euch zum Abschluss noch etwas aus dem Schrifttum Ellen White vorlesen. Denn auch sie sagt, auf dem Höhepunkt der viktorianischen Ära, das ist schon bemerkenswert, wo man so viel Wert auf Abstand legte, sagt sie Folgendes. Ich zitiere aus Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Band 1, Seite 171. Den Familienkreis musst du als heiligen Ort, als Sinnbild des Himmels und als einen Spiegel betrachten, in dem du dich siehst. Wir können Freunde und Bekanntschaften haben, aber ins Familienleben dürfen sie sich nicht einmischen. Hier muss es eine deutliche Grenze geben, die für Ruhe, Frieden und Vertrauen Raum lässt. Das praktische Familienleben ist der große Charaktertest. Durch seine fürsorgliche Art in der Familie, durch seine Geduld und Freundlichkeit und Liebe offenbart ein Mann seinen Charakter. Viele Frauen sehnen sich nach Worten der Liebe und Freundlichkeit und den üblichen Aufmerksamkeiten und Höflichkeiten, die ihnen eigentlich von ihren Ehemännern, die sie als Lebensgefährten gewählt haben, zustehen. Wie viel Ärger, Kummer und Unglücklichsein bliebe uns erspart, wenn Männer und auch Frauen jene gegenseitige Beachtung, Zuwendung, Worte der Anerkennung, kleine Aufmerksamkeiten des Lebens pflegen würden, die die Liebe am Leben erhalten. und die sie einmal für nötig hielten, um ihren Lebenspartner zu gewinnen. Wenn Mann und Frau diese Aufmerksamkeiten, die die Liebe erhalten, pflegen würden, wäre jeder in Gesellschaft des anderen glücklich und hätte einen positiven Einfluss auf die Familie. Sie würden sich eine kleine, glückliche Welt erhalten und hätten nicht das Verlangen, diese kleine Welt auf der Suche nach neuen Attraktionen und neuen Zielen ihrer Liebe zu verlassen. Wenn wir Liebe langfristig aufrechterhalten wollen, Liebe und Leidenschaft warm erhalten wollen, dann braucht es diese Zugewandtheit. Es braucht Freundlichkeit, es braucht den Liebesausdruck, es braucht auch die körperliche Nähe, immer wieder zu zeigen, du bist mir wichtig, ich sehe dich und ich suche deine Nähe. Sie sagt in Zeugnisse Band 4, Seite 621, es werden zu viele Sorgen und Lasten in unsere Familie gebracht und zu wenig an natürlicher Einfachheit, Frieden und Freude gehegt. Es sollte weniger Sorge über das geben, was die Welt da draußen sagt, und mehr gedankenvolle Aufmerksamkeit für die Mitglieder des Familienkreises. Es sollte weniger äußerlicher Aufwand und Getue von weltlicher Höflichkeit geben. Denkt wieder zurück, viktorianische Zeit. Dieses bewusste Abstand halten, nicht zu nahe kommen, keine Emotionen zeigen, nie ausdrücken, dass mir der andere wichtig ist. Das ist schwach, das ist verweichlicht, das macht man nicht. Um dieses Denken geht es. Das sollte bei uns, so sagt sie hier, keine Rolle spielen. Weniger äußerlicher Aufwand, Getue von weltlicher Höflichkeit und viel mehr Zärtlichkeit und Liebe, Fröhlichkeit und christliche Zuvorkommenheit unter den Mitgliedern des Haushalts. Viele müssen lernen, wie man das Heim attraktiv macht, zu einem Ort der Freude. Dankbare Herzen und freundliche Blicke sind mehr wert als Wohlstand und Luxus. Und Zufriedenheit mit einfachen Dingen wird das Heim glücklich machen, wenn Liebe vorhanden ist. Distanziertheit ist keine Tugend. Schon gar nicht zu Hause, wo man hinkommt, um aufzutanken, Nähe und Zärtlichkeit zu erfahren. Nähe mit Anstand, der Person und der Situation angemessene Zärtlichkeit im Rahmen des Gebührlichen, das ist eine christliche Tugend, die wir je nach Erziehung und je nach Veranlagung vielleicht noch lernen müssen. Bewusst aufeinander zuzugehen, Nähe zuzulassen, diese Hemmungen abzulegen, auch die Angst abzulegen, vielleicht zurückgewiesen zu werden. Jetzt mal ehrlich, wer von euch empfindet das als urunangenehm, wenn jemand, der nicht gerade euer Feind ist, sondern jemand, der nett, der freundlich ist, vielleicht ein Freund von euch, kommt und euch umarmt, der die Hand mal auf die Schulter legt, der ermutigend einfach mal einen Klaps auf die Schulter gibt. Wir mögen das doch eigentlich alle und sind doch so sparsam darin, das weiterzugeben. Christsein bedeutet, liebevoll und zärtlich sein zu können und solche falschen Hemmungen auch abzulegen. Als Christen, so bin ich der Überzeugung, sollten wir in unseren Familien und Gemeinden eine Gegenkultur bilden zu der oft so kalten Kultur, die wir in der Gesellschaft kennenlernen, die uns prägt. Das ist verständlich, aber davon sollten wir uns nicht zu sehr anstecken lassen. Unsere Ehen, unsere Familien, auch die Gemeinde sollten ein Ort sein, an dem wir emotional auftanken können, wo man sich näher kommen kann, wo man füreinander da ist. Und ganz besonders, was unsere Kinder angeht, aber nicht nur die Kinder, wir denken da vermutlich an die süßen Kleinen, die sich die Nähe einfach holen, weil sie wissen, dass sie das brauchen. Die sich nicht mehr so trauen, weil auf einmal alles peinlich ist, im Teenageralter, die brauchen das noch ganz genauso, haben aber nicht mehr den Mut, es sich einfach zu holen. Weil jetzt wird man Mann, jetzt wird man Frau, da gehört sich das ja nicht mehr so. Ist zumindest oft das Denken in unserer Gesellschaft. In anderen Ländern sieht das anders aus. Ich glaube, da haben wir als Eltern, als Großeltern, als Freunde viel mehr Verantwortung, gerade auf die in dem Alter auch zuzugehen, weil sie gerade in dem Alter diese Stärke brauchen, die durch diese Nähe und Zärtlichkeit vermittelt wird. Die Sicherheit zu wissen, ich bin nicht allein. Und wenn es Probleme gibt, dann weiß ich, wo ich hingehen kann. Da ist jemand, dem ich so wichtig bin, dass er sogar meine Nähe sucht, dass er sich sogar wagt, mich mal zu umarmen, mich in den Arm zu nehmen, bei mir zu sein. Ich wünsche mir, dass das bei uns auch ganz feste, etablierte Kultur ist, ohne dass wir meinen, das sei anrüchig, ohne dass wir gleich denken, nur weil die Gesellschaft da draußen über jede Regel, die der Anstand gebietet, hinausschießt, dass wir umso mehr distanziert sein müssten. Ich glaube, das müssen wir ablegen und müssen zeigen, was es heißt, uns mit einem heiligen Kuss, einer heiligen Umarmung, einem freundlichen Miteinander mit mehr Nähe zu begegnen. Ich glaube auch, dass uns das viel attraktiver machen wird für die Menschen, die wir retten wollen. Wenn sie wissen, wer in die Gemeinde kommt, der ist nicht mehr allein. Der ist geborgen. Das ist eine große Not in unserer Gesellschaft. Und wir haben die Chance, diese Not anzusprechen und Menschen zu gewinnen, indem wir zeigen, wir sind eine große Familie und da darf man sich auch näher kommen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.